Und das war zum Beispiel das erste Plattenlabel der Welt, wo ein schwarzer Musiker auf dem Plattencover war. Ich glaube auch, dass inzwischen die finanziellen Verhältnisse, Bedingungen für alle Veranstalter viel, viel schwieriger geworden sind als zu den Zeiten, als Josef das gemacht hat. Jetzt macht das die Lena Jeckel vom Kulturamt und ich finde, die macht auch einen Riesenjob. Genau das ist auch, Nils Landgren kann man auch mit diesen Blue Note-Musikern vergleichen. Der Typ ist, ganz ehrlich, der netteste Mensch, den ich je kennengelernt habe.
Ja, ganz herzlich willkommen zur neuen Episode von 4830, unserem Podcast aus der Lokalwerkstatt. Und wir haben ein ganz neues Intro, einen neuen Sound. Und ich möchte nicht lange drum herum reden, sondern ich begrüße ganz herzlich Rainer Placke. Und Rainer, der wird uns erklären, worum es hier in diesem Podcast und geht und welcher Sound uns gerade begrüßt. Herzlich willkommen, Rainer.
Hallo. Das Lied, was wir gerade hören, heißt Boogie Woogie Stomp und wurde am 6. Januar 1939 in New York aufgenommen.
Okay.
Der erste Titel, den das legendäre Blue Note Label veröffentlicht hat und der wird am 6. Januar 2026 eine Rolle in Gütersloh spielen.
Okay, also am 6. Januar 2026 wird es ein Event geben und da geht es um das Label Blue Note. Und du wirst auch da auf dieser Veranstaltung auch eine entsprechende große Rolle spielen. Erklär uns doch mal, worum es geht.
Also, ich versuche es jetzt in Kurzform. Ich habe Klaus Freitag kennengelernt.
Okay.
Bei einem Blue Note-Abend im Jazzclub Reda-Wiedenbrück. Mhm. Und irgendwie waren wir uns sympathisch. Und Klaus hat mich angerufen und gesagt, hey, ich mache ein neues Geschäft in Gütersloh auf.
Okay.
Können wir nicht sowas Ähnliches zum Thema Blue Note in Gütersloh machen? Und bei mir rennt er offene Türen ein, weil ich der größte Blue Note-Vogel auf dieser Welt bin.
Ist der größte Blue Note-Vogel auf dieser Welt. Okay, also es wird ein neues Geschäft in Gütersloh geben. Das wird jetzt im Dezember eröffnen. Und im Januar gibt es die erste Veranstaltung. Und das ist diese Blue Note-Veranstaltung. Rainer, erzähl doch mal ein bisschen was über dich. Du bist verliebt in das größte Jazz-Label dieser Welt. Das ist Blue Note. Und du hast unter anderem auch einen eigenen Verlag gegründet, warst 40 Jahre lang unter anderem hier in der Region in Ostwestfalen Sportjournalist für die Neue Westfälische, hast währenddessen deinen eigenen Verlag gegründet, Jatz Prezzo. Jetzt habe ich es richtig ausgesprochen.
Bravo.
Genau, im Vorfeld
einer der wenigen.
Genau, im Vorfeld bin ich ein paar Mal darüber gestolpert. Und du stellst im Januar an einem legendären Datum, ne? Also das Datum hat auch was Besonderes auf sich, Blue Note vor, du stellst ein bisschen Blue Note Musik, das haben wir ja, so einen kleinen Einstieg haben wir ja vorhin schon gehört, du erzählst ein bisschen über Jazz und wie bist du zu dieser Leidenschaft gekommen, du warst ja mal, bist ja 1:0 Berichterstatter gewesen.
Genau, ich habe dann wirklich 2004 gemerkt, irgendwie reicht mir das nicht, da ich Jazz-Fan sowieso war, und viele Bildbände von meiner Frau geschenkt bekommen habe, bin ich irgendwann auf das Label Blue Note aufmerksam geworden und auf die fantastischen Fotos von Francis Wolff. Und so entstand der Wunsch, irgendwann auch mal ein Buch über das Blue Note Label zu machen. Ich habe angefangen mit einem Buch über Nils Landgren, den ich auch sehr verehre. Und dann ging es relativ schnell zum nächsten Buch über Jazz Cats. Das war der Nachfolger von dem Blue Note Gründer Francis Wolff, der auch jahrelang ikonische Fotos gemacht hat. Und so kam eins zum anderen. Joe Lovano ein Buch gemacht, der Saxophonist beim Blue Note Label. Und dann haben wir 2009, und das ist, glaube ich, so mit das Schönste, was bisher in unserer Verlagsgeschichte passiert ist, das Buch Blue Note Photography gemacht. Da sind 140 ikonische Fotos von Francis Wolff drin. Mit zwei CDs hinten drin. Das Buch ist inzwischen längst vergriffen. Und ich möchte gerne den Leuten rüberbringen, dass dieses Label auch 87 Jahre nach der Gründung immer noch für allerhöchste Qualität steht. Und damit kommen wir auch wieder zu Klaus Freitag, der, glaube ich, in seinem neuen Laden auch allerhöchste Hi-Fi-Qualität anbietet.
Ja.
Und so ist die Verbindung entstanden und das macht unfassbar Spaß. Wir werden einen Film über Blue Note zeigen.
Okay.
Und viel über Musik reden. Also mich persönlich würde sehr freuen, wenn die Leute mich direkt fragen.
Ja.
Weil ich kann ganz viel erzählen. Also ich mache mir nie Notizen, bevor ich einen Vortrag halte. Und
Das ist auch gut so, das haben wir jetzt auch nicht gemacht. Ich habe ein paar Leitfragen, aber ansonsten sprechen wir so ein bisschen darüber.
Deswegen finde ich diese Form auch, ich mache zum ersten Mal übrigens einen
Podcast. Ach, das ist das erste Mal, dass du einen Podcast machst?
Weil ich ein analoger Mensch bin.
Ja, das sieht man. Ja,
ich finde, Kommunikation und Musik sind die einzigen Dinge, die unsere Gesellschaft noch zusammenhalten. Und darum liegt mir auch so daran, solche Abende zu gestalten. Das ist einfach gute Laune, mit Leuten sprechen, vielleicht ein Glas Wein trinken oder ein Wasser oder eine Fritz-Cola. Aber auch eine Botschaft rüberbringen, dass diese Musik unfassbar wichtig in unserem Leben ist.
Ja. Okay, ja, Premiere hat das hier auch, weil wir machen nicht nur den 4830 im Audio, sondern das ist auch eine Videogeschichte, freue ich mich auch sehr. Und ich bin gespannt, was du nachher so ein bisschen über Blue Note zu erzählen hast. Rainer, Gütersloh und Jazz, das ist ja auch eine große, große Tradition, eine große Liebe, und das passt ja auch irgendwie. Es passt ja auch, dass Klaus mit einem tollen Soundladen, Hi-Fi-Laden, mit einer großen Affinität zu toller Jazzmusik nach Gütersloh kommt. Und dass du als Jazzmensch, als Jazzliebhaber hier in Gütersloh erzählen wirst. Welche Rolle spielt ja, für dich Gütersloh?
Ganz wichtige Rolle. Und zwar ist das ganz eng verknüpft mit dem Namen Josef Hongser, der dieses Jazz
Josef in Gütersloh
quasi berühmt gemacht hat. Ich bin bei ganz vielen Konzerten gewesen im alten Jugendzentrum. Ich war völlig begeistert von diesen Menschen, die er da eingeladen hat. Das,
ja, der hat ja die großen Jazz-Giganten nach Gütersloh.
Der hat alle da gehabt. Und Jahre später, wenn ich so Blue Note-Künstler wie Joe Lovano getroffen habe, die konnten sich noch an Josef Hongser erinnern und dieses unfassbar interessante Jugendzentrum, wo sie ihre Konzerte gegeben haben. Und Josef war lange Zeit so ein Wegführer für mich auch, für wen ich mich interessieren könnte. Und zu Gütersloh habe ich eine ganz, ganz lange Beziehung. Ich habe Traumkonzerte hier verfolgen dürfen. Und jetzt schließt sich eigentlich wieder ein Kreis, dass durch die Verbindung zu Klaus Freitag Gütersloh auf einmal wieder so interessant für mich geworden ist.
Ja, du hast gesagt, der Josef hat viele Künstler, Jazzgrößen nach Gütersloh geholt. Kannst du vielleicht gleich mal ein paar nennen? Ist eine gigantische Liste wahrscheinlich. Und waren das alles Blue Note? Waren die alle bei Blue Note unter Vertrag oder zum großen Teil auch?
Viele waren bei Blue Note unter Vertrag. Lou Donaldson, Joe Lovano, den ich eben schon erwähnt habe. Miles Davis hat 2 Alben für Blue Note eingespielt. Der war ja, glaube ich, 2-mal sogar in Gütersloh. Unglaubliche Konzerte, wirklich unglaubliche Konzerte. Und für uns war das damals so als Besucher immer die Frage, wie schafft es dieser Josef Hongser, der rudimentär Englisch spricht,
ja, das stimmt,
mit den Agenturen zu verhandeln und solche Leute nach Gütersloh zu holen. Das war für uns ein Riesenrätsel, aber eben auch nochmal ein Anreiz mehr, eine Karte für diese Konzerte zu bekommen.
Ja, und wurde dieses Rätsel jemals gelöst? Kann man sagen, wie hat der das denn klar gemacht? Ich meine, er ist ja wirklich jetzt ein ganz normaler Typ.
Ja, Josef war Sozialarbeiter der Stadt Gütersloh. Ich weiß es wirklich nicht genau, wie er das hinbekommen hat. Aber ich glaube, er hat unfassbar große Verdienste für die Stadt Gütersloh oder zumindest für die Kultur der Stadt Gütersloh. Und inzwischen habe ich einen ziemlich guten persönlichen Draht zu ihm, und wir wollen ja nicht nur diese Veranstaltung am 6. Januar machen, sondern mein Traum wäre, mit Josef Hongser und einem ehemaligen Kulturjournalisten der Neuen Westfälischen, Thomas Klingebiel, der auch aus Gütersloh kommt, einen Abend über den Jazz in Gütersloh zu gestalten.
Okay, also das wird weiterhin ein Thema sein, das sich wahrscheinlich wie ein roter Faden auch hier mit dir und Klaus und dem Blue Note Label durchziehen wird. Du hast die Frage noch nicht beantwortet. Ganz kurz und knapp, wie hat Josef das klar gemacht? Wie hat er solche Leute wie, also ich jetzt zum Beispiel kannte Ray Charles, wie ist der nach Gütersloh gekommen, weil Josef den angerufen hat? Ich meine, ich kann es auch versuchen, aber es wird mir nicht gelingen.
Ich glaube, dass Josef oder dass die Musiker relativ schnell gemerkt haben, wenn sie zum ersten Mal Kontakt mit ihm gehabt haben, dass Josef ein unheimlich liebevoller Mensch ist.
Okay.
Denen ging es auch gar nicht so um dieses große Geld verdienen. Der hat sie mit seiner ganz persönlichen Art und Weise gepackt.
Ja.
Und also Joe Lovano und Lou Donaldson, die beiden haben es mir selbst erzählt, nachdem ich mit denen gesprochen habe, dass sie eigentlich nur gekommen sind, weil ihnen dieser verrückte, dunkelhaarige Pole so gefallen hat.
Okay, also ist Gütersloh nach wie vor noch ein absolutes Highlight in der internationalen Jazzszene, zumindest in der Erinnerung, wenn es um die Verbindung mit Joseph von Schier geht?
Definitiv. Inzwischen gibt es ja, es gibt ja nach wie vor Jazz in Gütersloh.
Okay.
Ich glaube auch, dass inzwischen die finanziellen Verhältnisse, Bedingungen für alle Veranstalter viel, viel schwieriger geworden sind als zu den Zeiten, als Josef das gemacht hat. Und trotzdem, jetzt macht das die Lena Jeckel vom Kulturamt und ich finde, die macht auch einen Riesenjob.
Okay.
Unter anderem war Wolfgang Hafner hier, hat ein unfassbares Konzert im Theater in Gütersloh gegeben, hat auf dem Dreiecksplatz gespielt. Da sind ja auch immer fantastische Bands, die nichts mit dem Kulturamt zu tun haben, sondern das ist, so, glaube ich, ein Verein, der das seit vielen Jahren organisiert.
Genau, die Kulturgemeinschaft Dreiecksplatz, mit denen haben wir natürlich auch jetzt hier, vorletzte Podcast war auch mit einer Künstlerin darüber und Hafner hat da auch gespielt, richtig.
Und das Witzige ist, dass Hans-Hermann
Strand,
genau, Hans-Hermann Strand, den trifft man natürlich auch auf allen möglichen Festivals und man sieht oder traf man auf Festivals, jetzt ist er ja nicht mehr Chef der Geschichte am Dreiecksplatz, der auch durch langjähriges Bohren es immer wieder geschafft hat, fantastische Künstler nach Gütersloh zu holen. Und es wäre schön, wenn durch diesen Podcast oder durch so einen Blue Note-Abend oder einen Abend mit Josef Hongster, wenn wir noch mehr Gütersloher dazu begeistern könnten, da einfach mal vorbeizuschauen. Also Jazz ist nämlich nicht nur dieser Free Jazz, was viele Leute so zum Anlass nehmen, nicht zu Konzerten zu kommen, sondern tolle Melodien. Und darum hören wir jetzt was ganz, ganz Tolles von John Coltrane. Damit die Leute auch mal wissen, was sie am 6. Januar unter anderem erwarten könnte.
Sehr gute Idee. Okay, super. Das ist ein wirklich legendäres Stück und ich kann mir vorstellen, dass das ein mega starker...
Ich möchte noch was dazu sagen.
Ja.
John Coltrane hat dieses eine Album für Blue Note aufgenommen.
Mhm.
Und man sagt ja, das ist angeblich das beste Jazzalbum aller Zeiten von der Aufnahmequalität. Und es gab eine Besonderheit bei Blue Note, worauf die beiden Gründer, Alfred Lion und Francis Wolff, immer ganz großen Wert gelegt haben. Die haben die Künstler vorher proben lassen.
Okay.
Und dann die Aufnahme gemacht. Bei allen anderen Labels war es so, die kamen hin und mussten sofort spielen.
Ja.
Und genau weil sie vorher üben durften und gut versorgt wurden mit Brötchen und Hühnchen und so, waren die so dankbar, diesen beiden Labelgründern, dass sie mehr gegeben haben als bei anderen. Und darum ist diese Aufnahme auch wirklich so besonders.
Okay.
Das finde ich unfassbar. Und grundsätzlich ist diese Geschichte dieser beiden Blue Note Gründer,
die
hat mich von Anfang an fasziniert.
Ja. Aber kurz, da sprechen wir jetzt sofort drüber. Das wäre mal eine Anschlussfrage gewesen. Super, dass du das gerade angesprochen hast. Aber was du gerade so sagst, weil das spielt ja auch eine große Empathie eine Rolle bei diesen Jazzern. Je netter und lieber man zu denen ist, desto mehr geben die eben auch.
Definitiv.
Das ist mir jetzt gerade so aufgefallen. Also was bei Josef gewesen, ne? Ja, Josef war super nett und
ist dieselbe Geschichte.
Selbe Geschichte, ne?
Und genau das ist ja der Punkt, warum ich eigentlich auch angefangen habe, Jazzbücher zu machen. Ich wollte diesen Menschen dahinter irgendwie näher kommen und ich habe so bewegende Momente mit diesen Blue Note-Leuten gehabt, weil ich irgendwann einen Anruf vom NDR bekommen habe und ich durfte wirklich, und das hat mich richtig stolz oder zufrieden oder glücklich gemacht, als Berater des legendären Films It Must Swing die kompletten Dreharbeiten mit beobachten. Ich habe denen ein paar Türen aufgemacht zu Musikern, die ich gut kannte. Und da haben sich Szenen abgespielt. Da haben sich manche Musiker, die sich 40 Jahre nicht gesehen haben, haben sich dann bei den Filmaufnahmen wiedergesehen. Da sind Tränen geflossen. Mhm. Lou Donaldson war damals schon über 90. Mhm. Wir sind mit dem in ein Restaurant in der Bronx gegangen. Der lebte seit Ewigkeit in der Bronx.
Ja.
Und für mich war die bewegendste Szene, Mr. D, so hieß er in dem Viertel, kommt in den Laden, der proppevoll war. Alle Leute an allen Tischen sind aufgestanden und haben applaudiert. Und wir als Filmteam waren totenstill. Und da ist mir bewusst geworden, wie wichtig diesen Menschen diese Blue Note Musiker waren. Das war wirklich ein ganz einschneidender Moment. Und der Typ war so lustig, der hat so eine Mickey-Maus-Stimme, die hört man auch in dem Film, die ist unglaublich. Der hat dann, weil er mich offensichtlich sympathisch fand, der hat mit mir eine ganz persönliche Stadtrundfahrt durch New York mit seinem blauen Cadillac gemacht.
Cool.
Das werde ich nie vergessen.
Ja.
Das bleibt für mich dieses Menschliche.
Ja,
nicht die Musik, die sie gemacht haben, sondern das Menschliche.
Ja, im Vorgespräch habe ich das schon gemerkt. Ich glaube, wir könnten stundenlang über Blue Note, über Geschichten erzählen. Du hast so viel zu erzählen.
Ja.
Und ich glaube, diese Begegnung mit den Künstlern, mit den Büchern, die Arbeit eben auch, hat dir auch so viel gegeben. Aber lass uns jetzt gerade nochmal auf diese Frage von vorhin zurückkommen.
Ja.
An welchen Stellenwert hat für dich das, ja, quasi das Lebenswerk der beiden Blue Note-Gründer, Alfred Lion
und
Francis Wolff? Das hat ja auch so eine, das ja, hat ja auch eine politische Bedeutung.
Das hat eine ganz große auch, politische Bedeutung.
Und für dich auch eben, also.
Ich finde.
Versuch's mal irgendwie.
Ja, gerade in so Zeiten, in denen wir uns jetzt seit ein paar Jahren bewegen, ist mir während der Filmaufnahmen bewusst geworden, dass diese beiden von Nazis verfolgten Juden nach New York gegangen sind und schwarzen Musikern, die in den 40er, 50er, 60er Jahren ein extrem schweres Leben in New York hatten, ein Zuhause gegeben haben. Und das war zum Beispiel das erste Plattenlabel der Welt, wo ein schwarzer Musiker auf dem Plattencover war.
Ja.
Das finde ich, die haben das Label gegründet, die wollten nicht Geld verdienen. Das war nicht deren originäres Ziel.
Ja.
Die wollten es machen, um ihrer Leidenschaft zu frönen.
Okay.
Und ich finde, sowas Verbindendes, das täte unserer Gesellschaft heutzutage verdammt gut.
Absolut. Wann war denn das, der erste schwarze Musiker auf dem Cover?
Boah, wenn ich das wüsste. Okay. Es muss 39? Nee, da gab es das noch nicht. Also Plattencover, so richtige Plattencover gab es ja erst Ende 40er, Anfang 50er.
Mhm.
Und da waren letztlich Horace, also alle, die bei denen Musik, Art Blakey, Horace Silver, John Coltrane, Miles Davis, Sonny Rollins.
Okay. Tenorsaxophon.
Und in den Gesprächen mit den Musikern finde ich auch so interessant, was die uns alles erzählen. Ron Carter, der auch hier in Gütersloh war, der Bassist, der hat gesagt, hey, die beiden haben uns ein Zuhause gegeben. Das waren die Ersten, die uns das Gefühl vermittelt haben, wir sind genauso Menschen. Und das, finde ich, steckt hinter diesem Label Blue Note und den beiden Gründern. Der Neffe von Francis Wolff, der lebt immer noch, der lebt in England, ist Professor für
Ja, ich kann dir da was ihr sollen.
Der ist jedenfalls Professor.
Entschuldigung. Also der ist,
der ist auch Bestandteil des Films. Und der hat uns während der Dreharbeiten erzählt, als sie in England als Kinder groß geworden sind, hat ihr Vater, der Bruder von Francis Wolff, ihnen verboten, dass sie deutsche Geräte kaufen von Miele oder so. Und mit dem Wissen, wenn man sich dann überlegt, dass dieser Francis Wolff mit Alfred Lion, seinem Jugendfreund aus Berlin, so eine krasse Nummer durchzieht. Ich bin, keine Ahnung, beim Vortrag an Reda Wiedenbrück musste ich wirklich weinen, als ich über die beiden gesprochen habe.
Ich merke das auch jetzt, dass sie das schon wieder...
Das bewegt mich total. Ja. Und wir haben eine Szene während der Filmaufnahmen erlebt, dass Rudi van Gelder, der legendäre Toningenieur, Der hat mitten im Interview, flossen ihm so die Tränen, der konnte nicht mehr weitersprechen und dann haben wir eine Pause gemacht und haben ihn dann nachher gefragt, hey Rudy, was war denn eben? Mhm. Da sagt er, jetzt, wo ich über die beiden nachdenke, sind mir so manche Szenen in den Kopf gekommen und jetzt merke ich erstmal, was diese beiden Deutschen hier für diese Kunstform Jazz getan haben. Mhm. So, und dann, das ist für mich der beste Beweis, dass das zwei erstklassige Menschen waren. Mhm. Nicht mehr und nicht weniger.
Das war jetzt gerade sehr emotional. Ich habe gerade noch ein Zeichen an den Marlon gegeben, weil ich immer noch so auf Audio bin und vergessen habe, dass wir auch Video haben. Lass uns doch noch einen Song einfach mal jetzt hören nach dem und dann gehen wir mal rein in die...
Von einem meiner Lieblingsmusiker Herbie Hancock. Und da gibt es natürlich die legendäre...
Und dann sprechen wir mal über deine tollen Bücher, die du hier mitgebracht hast.
Okay.
Das ist ein Haufen Books und das ist natürlich auch ganz wichtig zu gucken, was da drin steht und wie visuell die auch rüberkommen.
Mm. Okay, gerne.
Song ab. Das super. Ich merke das auch, auch Marlon, der Hip-Hopper, der bei uns der Producer ist, ist so völlig hin und weg und es ist auch irgendwie generationsübergreifend.
Ist halt wirklich eine der legendärsten Aufnahmen, Herbie Hancock, Maiden Voyage, ein unfassbares Album.
Du hast gerade geblättert. Ist das jetzt auch ein Foto von dem Künstler?
Ich sehe gerade von dem Buch Blue Note Photography von 2009, was wir anlässlich des 70. Blue Note Jubiläums gemacht haben. Ein Traumfoto von Herbie Hancock.
Ich weiß nicht, kann man das irgendwie in die Kamera halten oder so?
Kann ich gerne machen.
Ist das irgendwie, keine Ahnung. Ist das jetzt?
Siehst du das jetzt?
Traum, ja.
Okay.
Lass uns das
Muss man zeigen.
Ja, okay.
Plattencover, legendäres Plattencover von Herbie Hancock. Und also bei diesem Buch war mir unfassbar wichtig, die Leute haben jahrzehntelang gedacht, Francis Wolff sei ein Porträtfotograf im Studio gewesen. Nein, der Junge verfolgte einen super Plan und ist mit diesen Musikern auch durch New York gefahren und hat die positioniert an seiner Meinung nach tollen Stellen.
Okay.
Was ich damit sagen will, ist, man entdeckt, während man so Bücher macht, auch immer wieder neue Aspekte. Und das hat mich unfassbar inspiriert. Natürlich war ich häufig in New York und habe die Blue Note-Leute alle kennengelernt und habe dann ganz viele Tipps von denen bekommen. Und das Schöne ist halt, dass das so zeitlos ist. Und wir wollen natürlich auch an diesem Abend am 6. Januar ganz viele dieser ikonischen Francis Wolff-Fotos zeigen.
Ja, genau.
Natürlich.
Absolut. Also wir fangen jetzt einfach mal mit diesem einen Buch an,
okay,
weil die Brücke jetzt über den Song und über das Foto gefunden haben. Du hast hier eine Auswahl deiner Bücher, die in deinem Verlag erschienen sind, mitgebracht. Und erklär doch mal ein bisschen, oder sag mal ein bisschen, was sind das für Bücher? Hier sind ganz, ganz klar ikonische Bilder eines der...
Das war, glaube ich, die verrückteste Idee meines Lebens, das Buch.
Wie heißt das Buch?
Und Blue Note Photography.
Okay.
2009, 70 Jahre Blue Note. Davon haben wir die unfassbare Auflage von 3000 Exemplaren gemacht.
Das Buch
kostete seinerzeit 70 Euro, also für jedes Jahr 1 Euro. War relativ günstig, meiner Meinung nach.
Mhm.
Aber da bin ich ganz schön Risiko eingegangen finanziell. Und das Schöne war, es ist innerhalb von einem Jahr war es vergriffen. Das lag auch unter anderem daran, dass während des Berliner Jazzfestes im Jüdischen Museum in Berlin eine Fotoausstellung mit diesen ikonischen Bildern von Francis Wolff durchgeführt wurde. Und das ist für mich das Schönste, was überhaupt passiert ist, dass der von den Nazis verfolgte Jude in seiner Heimatstadt so ein Forum bekommt. Die Ausstellung soll bis heute immer noch, die war 2009 bis 2010, die beste Einzelausstellung im Jüdischen Museum ever gewesen sein.
Wahnsinn.
Und das zeigt mir, man hat so einen Nerv getroffen. Wir haben, die Kuratorin hat mir das Gästebuch zugeschickt und hat, also wie viele internationale Stimmen da drin stehen und die sich bedanken, dass Francis Wolff endlich den Ruhm erfährt in seiner Heimatstadt. Der musste da raus. Der ist mit dem letzten Schiff 1939 im Oktober aus Gothenburg nach New York gekommen. Mhm. Der wäre sonst tot gewesen.
Ja, klar. Und wie so viele
und verschafft dann
Künstler.
Und liefert so ein Lebenswerk ab. Das finde ich, und das wollte ich eben am Leben erhalten.
Ja,
darum geht es letztendlich.
Ja, das ist ja auch ein, der ist ja nicht nur Verlags- oder Gründer eines ikonischen oder eines wahnsinnigen Jazz-Labels, sondern eben auch wahnsinniger Fotograf, ne, mit einer unglaublichen künstlerischen.
Definitiv.
Das ist ja nicht nur so eine kommerzielle Ader, die auch gehabt haben oder ein Sensus für coole Musiker, sondern eben auch die Möglichkeit, tolle, gigantisch tolle Fotos.
Das Schöne ist halt, also für mich hängt das ganz eng zusammen. Schwarz-Weiß-Fotografie und Jazzmusik.
Und Jazz.
Ich finde, es gibt heutzutage, wird man zugeballert mit allem.
Mhm.
So
ja, klar.
Schnell weiter. Da gibt es eine Push-Nachricht. Und
ja.
Die Idee von Jazz Prezzo ist eigentlich, Leute, die sich dafür interessieren, sollen zur Ruhe kommen.
Mhm.
Die sollen sich beim Blättern dieser Bücher, die sollen einfach zur Ruhe kommen und das genießen. Und als Beilage gab es damals noch zwei CDs drin.
Okay, cool.
Die von Michael Cuscuna, dem Archivar des Blue Note Labels, der leider letztes Jahr gestorben ist, im Alter von 75 Jahren, der uns die zur Verfügung gestellt hat. Und das sind so Schlüsselfiguren. Michael Cuscuna, der hat mir tausende von Türen in Amerika aufgemacht. Wir haben verschiedene Bücher gemacht, auch vorher schon, über Joe Lovano, The Cat with the Hat, ausgezeichnet als eines der schönsten Bücher in Deutschland.
Okay.
Da hat er das Vorwort geschrieben.
Sag mal, der Name, der ist ja irgendwie, bin ich ja gar nicht drauf eingegangen. Jazz Prezzo ist ja irgendwie ein Wortspiel. Was für eins?
Ist gezwungen, der Name. Ich wollte den Verlag Jazz Prezzo nennen, weil ich Jazz und Espresso liebe. Und die Domain war damals leider belegt.
Mhm.
Und dann habe ich gedacht, mit Z, zwei Z hast du vorne, machst du hinten noch zwei Z. Jazz Prezzo. Und irgendwer sagte mir dann, ey, das heißt Jazzpreis. Da habe ich gedacht, das hört sich gut an,
okay.
Also nehmen wir Jazz Prezzo.
Okay. Erzähl doch mal was zu den anderen Büchern.
Ah, okay.
Ganz kurz im Schnelldurchlauf.
Okay. Also
und
im Schnelldurchlauf.
Erste
große Coffee Table Book war Jazz Cats von Jimmy Cats, dem leibhaftigen Nachfolger von Francis Wolff, der seit Mitte der 80er Jahre mit ikonischen Schwarz-Weiß-Fotos die Geschichte von Francis Wolff fortgeschrieben hat.
Mhm.
Danach kam eins mit Joe Lovano, The Cat with a Hat, wirklich preisgekrönt das Buch. Auch Fotos von Jimmy Cats, der alle Sessions für Blue Note von Joe Lovano fotografisch begleitet hat. Dann kam halt 2009 das Blue Note Photography, wo ich immer noch mega stolz drauf bin. Dann gab es eine kleine Pause, weil ich auch mal andere Dinge machen wollte. Wir haben Jazz-Kalender rausgegeben, 4 Jahre lang, in denen wir immer das Werk eines bedeutenden Fotografen vorgestellt haben.
Mhm.
Dann habe ich eine Alphabetreihe mit 3 Künstlern gemacht, mit Nils Landgren, Wolfgang Hafner und Michael Wolny.
Mhm.
Dann gab es 2014 nochmal was zum Thema Blue Note und das war wirklich was echt Besonderes, weil Roger Willemsen seine Mitarbeit uns zugesagt hat, nachdem er unsere Idee sich angehört hat, Blue Note wird 75, es gibt einen Künstler aus Düsseldorf, der hat Bilder, hat die Blue Note Platten in Bilder umgesetzt.
Wahnsinn.
Irres Ding, wirklich irre, ich bin bei dem gewesen und habe das in seinem Atelier gesehen, der legt Blue Note Schallplatten auf,
ja.
Steht vor einer riesengroßen Leinwand, 2x3 Meter und entweder es kommt ein Impuls oder es kommt keiner. Aber wenn ein Impuls kommt, entstehen unfassbare Gemälde.
Ja.
Das haben wir verbunden. Und was eigentlich so der Höhepunkt ist dieses Buches, da sind zwei CDs hinten drin, die einzigen beiden deutschen Tonaufnahmen von Alfred Lion und Francis Wolff aus dem Jahr 1964. Die gibt's wirklich nur, gab es nur in diesem Buch. Mhm. Und ein bisschen später habe ich einen immerwährenden Blue Note Kalender gemacht, okay, wo die Geschichte des Labels nochmal erzählt wird. Und ich die restlich, ich hatte noch 288 CDs, die waren auch hier drin.
Wahnsinn.
Also 1500 und 288, 1788 Menschen, weil das auch alles ausverkauft ist, sind in den Genuss dieser Tonaufnahmen gekommen. Mhm. Und ich persönlich finde, das sind die lustigsten beiden CDs, die ich gehört habe, weil der Interviewer, ein Deutscher namens Erik T. Vogel, so unfassbar schwachsinnige Fragen stellt und Alfred Lion und Francis Wolff total die Ruhe bewahren und auf die größten...
Ist wie heute, größten, ne?
Nee, überhaupt nicht. Aber die wirklich auf den größten Schwachsinn total ernst antworten.
Das ist cool.
Das ist... Okay. Das muss man sich wirklich anhören. Ich habe es vom NDR zur Verfügung gestellt bekommen und ich weiß noch, als wir auf der Rückfahrt, ein Freund von mir war mit, als wir die beiden CDs im Rohzustand mit ganz viel Rauschen gehört haben, wir sind 4 oder 5 Mal auf der Autobahn rechts rangefahren, weil wir uns ausgeschüttet haben vor Lachen.
Okay.
Und das sind so, mich bewegt das halt. Aber inzwischen muss ich auch sagen, ist die Blue Note-Geschichte in Buchform auserzählt.
Okay. Das ist jetzt, okay, du hast diese Reihe, diese andere Reihe, von der du, die Uwe Hafner, diese,
ja,
die, wie heißen die nochmal, diese?
Die Alphabetreihe.
Die Alphabetreihe.
Das war also, cool.
Das ist ja noch nicht auserzählt, das Alphabet, bist ja gerade am Anfang. Ne?
Ja,
hast
und,
noch einiges ja, vor dir.
Aber die Reihe ist so interessant, weil die Musiker auch gesagt haben, hey, so ein Format haben wir noch nicht gehabt. Also ich habe mir bei diesen Büchern zu den 26 Buchstaben des deutschen Alphabets jeweils 5 Begriffe ausgedacht, die man jeweils auf den Musiker anwenden kann.
Ja.
Die wussten wirklich nur, dass ein Fotograf und ich auf sie warten bei mir zu Hause. Und mit Umdrehen der Karte A und den Begriffen hat dann ein mehrstündiges Gespräch begonnen. Da wurde eben nicht gefragt, wie erfolgreich war deine letzte CD, wie viel hast du davon verkauft, sondern die mussten wirklich mal so ein bisschen in sich gehen. Und mit Michael Wolny habe ich 7 Stunden am Stück gesprochen. Das war für mich Hammer. Mit Wolfgang Hafner war es ähnlich. Übrigens,
du begleitest diese Musiker auch jetzt in letzter Zeit auch immer.
Ja, ja.
Nils Landgren,
genau.
Wolfgang Hafner, du bist mit denen auch unterwegs.
Was also ich,
du
muss mit noch, denen? Ich muss noch was zu Wolfgang Hafner sagen, weil das ist einen Tag vor seinem Auftritt auf dem Gütersloher Dreiecksplatz entstanden, das Buch. Da war Wolfgang bei mir zu Hause.
Okay.
Und da haben wir uns diese 6,5, 7 Stunden unterhalten. Und was ich so schön finde, man erfährt ganz viel über die Menschen, die hinter der Musik stehen. Darum geht's eigentlich. Beim Hafner-Buch ist auch noch eine DVD hinten drin, einstündiges Konzert beim Jazz Baltica Festival. Beim Nils Landgren-Buch ist ein Film über Nils, der auf Dreisat gelaufen ist, drin. Also ich versuche immer zu kombinieren. Ja. Buch, Foto, Musik.
Okay.
Das ist so meine Welt.
Wie würdest du das auf den Punkt bringen? Das ist natürlich auch schwierig, aber was macht für dich das Besondere an den Büchern deines Verlags aus? Sowohl jetzt auch inhaltlich, aber auch als... Optisch, ich meine, du arbeitest ja auch irgendwie öffentlich mit Leuten zusammen, die es drauf haben, typografisch drauf haben, das sieht man auf den ersten Blick.
Ja, stimmt.
Das ist nicht 0815, das ist wirklich so, für Leute, die nicht nur musikalisch, sondern auch typografisch
und ich optisch. Wirklich,
das hat was auch mit deinem alten Job zu tun?
Nee. Ich war Sportredakteur, hab in erster Linie über die Handball-Bundesliga berichtet.
Okay.
Ich hab... Dadurch, dass meine Frau eine Buchhandlung hatte, die hat mir wirklich alle möglichen Jazzbildbände immer geschenkt.
Bist du auch dazu gekommen, ne? Oder?
Und da gab es einen Verlag in Kiel, den Nieswand Verlag, der machte unfassbar tolle Jazzbücher.
Wie heißt der?
Nieswand Verlag, den gibt's inzwischen nicht mehr. Mhm. Und da habe ich gelesen, Gestaltung Ingo Wolff. Da habe ich gesagt, den musst du mal kennenlernen. Und den habe ich wirklich 2004 beim Jazz Baltica Festival in Salzau, im Schloss Salzau kennengelernt. Mhm. Und da ist bei mir die Idee entstanden, ein Buch über Nils Landgren zu machen. Habe ich wirklich innerhalb von Minuten entschieden und habe den einfach gefragt, hey, bist du eigentlich fest beim Nieswand Verlag? Oder nö, sagt er, ich bin freiberuflich. Und dann habe ich ihn gebeten, doch mit mir zusammenzuarbeiten. Und dadurch ist wirklich nicht nur eine langjährige Zusammenarbeit, sondern auch eine sehr tolle Freundschaft entstanden. Und Ingo Wolff ist meiner Meinung nach einer der besten Buchdesigner in Deutschland, hat auch ganz oft den Gestaltungspreis des Deutschen Buchhandels gewonnen. Um auf deine Frage zurückzukommen, ich mache das, weil ich einfach gute Qualität den Leuten anbieten will.
Ja,
die kostet zwar manchmal auch ein bisschen mehr als 10 oder 15 Euro, aber Ich glaube jedenfalls, so sagen, so spiegeln es mir die Kunden, ich habe viele Stammkunden, die immer wieder sagen, hey, wir sitzen abends beim Glas Rotwein, gucken uns zum Beispiel Jimmy Katz oder Lovano oder Blue Note an und machen uns einen schönen Abend. Und das ist für mich das schönste Lob, abgesehen von den Verkäufen.
Ja, ja, es ist so sehr, sehr, sehr aufwendig gemacht und toll gemacht, mit Leidenschaft und Liebe.
Leidenschaft. Das hat ein Alfred Lion, Francis Wolff, das hat Ingo Wolff, das hat Rainer Placke.
Ja, das muss man auch letztendlich dann auch haben. Und offensichtlich scheint es ja auch kommerziell zu funktionieren.
Ja, ich musste meiner Frau versprechen.
Ja.
Im Sommer 2004, als ich mit der verrückten Idee kam, neben meinem normalen Job, der sehr zeitaufwendig war, ein Buch zu machen, dass ich kein privates Geld da reinstecke.
Okay.
Und das hat bis jetzt gehalten. Und den Verlag gibt es jetzt wirklich seit Sommer 2004.
Ja,
und
also ich freue mich sehr, dass ich einen Journalisten habe. Das freut mich sowieso, einen Kollegen zu haben. Aber der eben auch noch Print, so klassisch Print und so richtig analog daherkommt. Genau. Wir sind natürlich auch crossmedial und digital. Das merkt man ja auch daran, wie wir gerade aufgestellt sind, immer am Podcast. Eben auch mit Jungs, die auch viel jünger sind und aber auch auf Social Media unterwegs sind. Aber trotzdem ist das ein Ding, dass auch man sagt, Print lebt. Also ob es in der Buchform ist oder auch in der Magazinform ist, wenn man inhaltlich,
das möchte
machen wir auch. Und optisch, Eine gute Sache mit, wird das nach wie vor seine Existenzberechtigung. Das finde ich einfach super.
Markus, du sprichst mir gerade aus der Seele.
Ja, das finde ich.
Menschen, die mich kennen, sagen immer, ich würde rückwärts leben, weil ich so analog bin.
Ja.
Und ich finde, ganz ehrlich, weil ich gucke jetzt ja auch in ganz junge Gesichter. Mhm. Und für mich ist das ja auch eine Premiere hier. Ja. Podcast. Ich höre immer, Sie können den Podcast hören. Überall dort, wo es Podcasts gibt.
Genau, auf den.
Und ich habe mich immer gefragt, wo gibt's denn Podcasts? Also so.
Ja, das ist aber so. Manchmal fixt einen das an und dann wird man das gar nicht los. Das Gute ist, das ist irgendwie auch snackable, sagt man heutzutage.
Ja.
Du kannst das unter der Dusche hören, beim Autofahren und zwischen zwei Lesungen, die du vielleicht machst, kannst du dir was anhören. Und auch für deinen Bereich Jazz gibt's jede Menge
natürlich
coole Geschichten.
Was ich sagen will, ist, das hat natürlich seine Berechtigung.
Ja.
Und trotzdem, das möchte ich auch nochmal loswerden, und darauf können sich die Leute am 6. Januar in Gütersloh wirklich freuen. Wir werden einen richtig schönen, gemütlichen, ansprechenden Abend verleben.
Okay.
Wir können uns den Blue Note-Film angucken, der alle Preise abgeräumt hat, den Dokumentarfilm abräumen kann. Wir werden schöne Musik hören, wir können Gespräche führen. Ich kann ganz viele Fragen beantworten. Und das macht für mich also reden miteinander, so wie wir es jetzt tun, das macht das Leben aus. Punkt.
Okay, ist das der Abend bei Klaus in seinem neuen Laden in Gütersloh an der Berliner Straße? Ist das schon von dir jetzt so durchgetaktet oder sagst du, okay, ich weiß, ich nehme meine Bücher, ich habe einen Film, ich habe ein bisschen Musik, aber ich lasse das auf mich zukommen, oder bist du da bei solchen Geschichten komplett, hast du da eine Strategie?
Nee, wir machen das so wie hier. Ich hatte hier auch null Strategie. Und ich fühle mich jetzt total wohl in dem Gespräch. Und
und
so machen wir das auch am 6. Januar.
Okay. Und machst du viel von diesen Veranstaltungen?
Es gibt inzwischen immer mehr Anfragen, aber da ich ganz viel mit Nils Landgren unterwegs bin, kann ich die Anfragen leider nicht immer alle positiv beantworten. Mhm. Also wir wollen noch mehrere Veranstaltungen in Gütersloh machen, speziell, die nicht nur mit dem Blue Note Label zu tun haben, sondern... Lasst euch überraschen, Gütersloh.
Das ist aber auch Podcast gerade eben. Ich habe mir gedacht, was ist denn hier los? Da hört sich irgendwie so im Hintergrund so ein komisches Geräusch. Ja, das war die Jalousie, die nach oben tut.
Ich höre so schlecht. Ich habe das.
Aber das, das ist eben Podcast. Das ist kein Hörbuch oder sowas. Genau, ne? Das ist einfach, das ist live und man quatscht so ein bisschen. Und was ist denn bei diesen ganzen Publikationen und Dingen, die du da gemacht hast, um jetzt mal so ein bisschen zum Abschluss zu kommen, ist dir besonders ans Herz gewachsen?
Also
gibt es da vielleicht irgendeine Anekdote zu einem dieser Bücher, die du da hast?
Lustigerweise bin ich gerade dabei, diese Jazz-Pretzow-Verlagsgeschichte aufzuschreiben. Mhm. Dezember 2024 habe ich damit angefangen und ich habe ganz schnell gemerkt, ganz, ganz schnell, dass nicht nur die Bücher an sich, sondern vielmehr die Begegnung mit so tollen Menschen, also bewegendste Momente, Michael Koskuna, der Blue Note Archivar schlechthin, hat mich zu sich nach Hause eingeladen, als ich in New York war. Und sagt so nach einer Zeit, nach dem Kaffee trinken, hey, komm mal mit die Treppe hoch.
Ja.
Und dann bin ich in sein ganz privates Büro, Lieblingszimmer gegangen. Dann holt er eine Plastiktüte raus und drückt mir was in die Hand. Das waren die Sessionhefte von Alfred Lion.
Okay.
Alfred Lion hat damals während jeder Blue Note Aufnahme ein Sessionheft geführt. Mhm. Da steht drin, wie viel Brötchen er für Lou Donaldson kaufen musste.
Okay.
Wie lange das Stück Adam's Apple von Wayne Shorter gedauert hat. Das ist für mich einer der Momente. Und dann gab es noch mal einen Moment, wo ich tatsächlich den Friedhof besucht habe. Mhm. Beth El in Paramus, oberhalb von New York, wo Alfred Lion und Francis Wolfe ein paar Meter voneinander begraben liegen.
Mhm.
Da habe ich so irgendwie das Gefühl gehabt, puh, jetzt bist du denen ganz nahe. Mhm. Das berührt mich jetzt auch immer noch, wenn ich drüber spreche. Ansonsten bin ich eigentlich nicht so ein rührseliger Mensch, aber komischerweise erwischt es mich ganz oft, wenn ich über die beiden Menschen spreche.
Ja, das stimmt. Aber was sich auszeichnet, du bist halt sehr, sehr authentisch, ja, was du da so machst. Ja. Und du lebst und liebst das, das merkt man. Also ich kann nur den Leuten empfehlen, zu dieser Veranstaltung von Klaus zu gehen, weil das ist, wird sicherlich eine sehr, ja, so authentische und emotionale Geschichte. Bist du eigentlich nur noch Verleger und ein Mensch, der sich dem Jazz und Blue Note oder wie auch immer verschrieben hat, oder bist du auch noch Sportjournalist?
Also komischerweise, ich habe 40 Jahre lang sehr engagiert als Sportredakteur gearbeitet und ich habe neulich noch mal drüber nachgedacht, als wenn es die Zeit nicht gegeben hätte. Also das hat mir wirklich riesen Spaß gemacht. Ich habe fast jedes Wochenende meines Lebens gearbeitet.
Ja, das muss man bedauerlicherweise.
So jetzt im Nachhinein denke ich, oh, so, aber
nein,
inzwischen bin ich fast nur noch mit Nils Landgren unterwegs, weil ich den echt verehre. Ich habe 3 Bücher über Nils gemacht inzwischen.
Warum? Was machst du dann mit ihm? Bist du da sein Impresario oder wie auch
immer? Ich bin immer auf der Tour dabei, verkaufe seine Langspielplatten, seine CDs, Bücher über Nils.
Ah ja, okay.
Die wahrscheinlich bald ausverkauft sein werden. So. Also 2 der 3 sind schon ausverkauft. Mhm. Das 3. ist kurz davor, ausverkauft zu sein. Und genau das ist auch, Nils Landgren kann man auch mit diesen Blue Note Musikern vergleichen. Der Typ ist, ganz ehrlich, der netteste Mensch, den ich je kennengelernt habe.
Okay.
Der ist unglaublich empathisch, geht auf alle Menschen, der behandelt alle Menschen gleich.
Das ist gut. Ja.
So wie Francis Wolfe und Alfred Lion. Der bedankt sich nach jedem Konzert bei den Frauen, die die Klos putzen in der Oetkerhalle oder in der, keine Ahnung, wo wir gerade sind. Das habe ich von keinem anderen Musiker auf dieser Welt bisher gehört. Und es ist eine private Freundschaft entstanden, logischerweise. Aber jetzt wollen wir nicht so viel darüber. Ich freue mich einfach viel mehr auf diesen Blue Note. Natürlich spielt Blue Note eine Rolle für mich.
Ja,
klar,
ja, immer. Wir freuen uns auf diesen Blue Note-Abend und mit dem Blue Note-Künstler, mit dem Blue Note, mit der Musik, mit den ikonischen Bildern, mit den traumhaften Büchern, die du da gemacht hast. Die verkaufst du übrigens auch auf Festivals, ne? Also du gehst auch auf Festivals.
Ich bin unterwegs, besuche verschiedene Festivals, verschiedene Konzerte und biete die da an.
Okay.
Also ich bin so ein Ein-Mann-Unternehmen. Ja. Oder anderthalb. Meine Frau ist manchmal dabei.
Okay, also du bist aber universal da talentiert und machst das letztendlich auch
in allem. Ich quatsche die Leute halt voll,
Markus. Ja, genau. Ja, vielleicht gehst du da nochmal in den Social-Media-Bereich, keine Ahnung. Vielleicht kommt das ja auch noch dazu. Aber so analog, wie du aufgestellt bist, kann ich mir das gerade aktuell nicht so gut vorstellen. Ja, nochmal so Abschlussfrage. Gibt es aus deinem Verlag, hast du neue Projekte da
das,
jetzt?
Also das neue Projekt
ist... was ist alles...
Mitten im Gang, das wird die Jazzprezzo-Geschichte, ist jetzt so der Arbeitstitel.
Mhm.
Ich hoffe, dass wir das im Januar druckfertig kriegen.
Passend zu dem?
Nee, nicht zu dem Abend, das werden wir nicht schaffen. Aber vielleicht bei der 2. oder 3. Veranstaltung bei Klaus Freitag gibt es dann ein neues Jazzprezzo-Buch.
Ja, okay, das ist natürlich super spannend. Ja, ich freue mich total, dass du hier warst. Das wird, glaube ich, oder ich bin davon überzeugt, ein richtig guter Abend im Januar in Gütersloh an der Berliner Straße im neuen Laden. Ich mache jetzt ein bisschen Werbung, ja, wir müssen jetzt ein bisschen hier die Trommel.
Klaus hat's verdient.
Klaus Freitag hat's verdient. Er ist auch wirklich ein sehr unkonventioneller Typ, der eine tolle Idee hat, auch den Einzelhandel hier in Gütersloh ein bisschen zu pushen.
Definitiv.
Und aber auch für alle, die die Bock haben, die sollten jetzt sich wirklich diesen Termin.
Kommt vorbei. Kommt
Save
vorbei.
The date, 6. Januar, legendäres Datum. Nicht nur, weil es
genau.
sondern eben, haben wir ja vorhin erfahren, diese Blue Note-Geschichte gibt. Toller Typ, Rainer Placke, wird euch begeistern. Und ich hoffe, das wird ein richtig cooler Abend. Und ich kann mir vorstellen, das wird auch ein Abend für Leute, die noch nicht ganz so dem Jazz verschrieben
sind. Fände ich toll.
Ja?
Also man sagt ja immer, bei Jazzkonzerten haben wir einen Altersdurchschnitt von Ü60.
Ja.
Werden wir wahrscheinlich an dem Abend auch haben. Ich würde mich freuen, wenn viele jüngere Menschen da hinkommen, weil die Musik ist einfach so.
Die Musik ist cool, coole Bilder, wahrscheinlich auch was zu trinken und nette Atmosphäre. Ja, genau. Also, kommt am 6. Januar zu Klaus Freitag, zu Rainer Placke, zu dieser Veranstaltung. Und ganz, ganz lieben Dank, dass du da warst, Rainer.
Gerne. Hat
mich sehr gefreut.
Sehr gerne, dankeschön.
Jetzt hören wir noch mal ein bisschen Musik. Filthy, McNasty. Würde ich mal vorschlagen.